Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zur Rabe-Infosendung vom Montag, den 10. August. Es ist die erste Infosendung nach der Sommerpause und wir widmen uns heute dem Essen und seiner Produktion.
Was akzeptieren wir als Essen und glauben wir zum Beispiel dem Supermarkt, dass ihr Essen essbarer ist als Essen, was man sonst findet?
Mit diesen Fragen beschäftigt sich die Künstlerin Seraina Grupp. Und am Mikrofon durch die Sendung begleitet Simon Keller.
Rabe Info.
Das war der Ausblick auf die heutige Sendung. Zuerst kommen wir zu den Nachrichten des Tages. Wir blicken nach Südwestasien. Benjamin Netanyahu lehnt den Fahrplan des sogenannten Friedensplan für Gaza ab. Das gab der israelische Ministerpräsident gemäß The Guardian gestern bekannt. Die israelische Armee würden ihr Militär erst abziehen, wenn die Hamas entwaffnet sei. Hamas-Vertreter Bassem Naim sagte dagegen, die Hamas bleibe dem Gaza-Fahrplan verpflichtet. Der sogenannte Friedensplan für Gaza ist im Zuge des von US-Präsidenten Donald Trump initiierten Board of Peace entstanden. Der Iran erklärte am Wochenende, man stehe kurz vor dem Abschluss eines endgültigen Abkommens mit Oman über die Festlegung neuer Schifffahrtsrouten durch die Straße von Hormuz. Das berichtet Reuters. Der Iran knüpft die Öffnung der Straße von Hormuz jedoch an Bedingungen. Gemäß Reuters fordert Iran von den USA Entschädigungszahlungen sowie die Aufhebung der Sanktionen und militärischer Drohungen. Wir bleiben in der Region. Bei einem Angriff der Houthis mit Raketen und Drohnen auf die jemenitische Hafenstadt Mokka sind gestern mindestens 7 Menschen getötet worden. Das berichten Al Jazeera und Reuters. Die mit Teheran verbündeten Houthis im Jemen haben sich am Wochenende außerdem zu einem Angriff auf eine Ölraffinerie in Saudi-Arabien bekannt. Und das 2 Tage, nachdem das Königreich als Reaktion auf die wachsende regionale Instabilität ein Verteidigungsabkommen mit der Türkei und Pakistan unterzeichnet hatte. Wir blicken nach Shanghai. Der Tropensturm Dolphin ist auf die chinesische Metropole getroffen mit heftigem Regen und starken Windböen, so die Tagesschau und SRF. Der Verkehr in der Millionenstadt ist eingeschränkt und Touristenattraktionen sind geschlossen. Die Behörden haben die Menschen in Shanghai aufgefordert, wenn möglich zu Hause zu bleiben. In Westeuropa waren der Juni und der Juli so heiß wie noch nie seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen. So der Deutschlandfunk, der sich auf die Messungen des EU-Klimabeobachtungsprogramms Copernicus bezieht. Gemäß dem Programm lagen die Durchschnittstemperaturen in den beiden Monaten bei über 21 Grad und damit bei fast 3 Grad über dem Referenzwert. Zudem sei die Bodenfeuchtigkeit deutlich niedriger als im Juli 2022, als es die letzte extreme Dürre in Westeuropa gab. Die Trockenheit hat auch Einfluss auf die Schiffrouten. Im Rhein werden derzeit historische Tiefstände gemessen, so die Tagesschau. Der Bundesverband der deutschen Binnenschifffahrt warnt, der Fluss könnte bald nicht mehr durchgängig befahrbar sein und damit zweigeteilt sein. Ein Engpass sei nicht zu befürchten, so SRF, aber eben nicht günstig. Grundnahrungsmittel wie Futtermittel oder Brot könnten teurer werden. Die Handelskammer Beider Basel und die Schweizerische Vereinigung für Schifffahrt und Hafenwirtschaft haben deshalb eine Strategie gefordert. Der Rhein soll als verlässlicher Verkehrsachse gesichert werden, auch bei Niedrigwasser. Dies soll mit dem Ausbau der Infrastruktur geschehen, so SRF. In die Schweiz. In vielen Kantonen startet heute die Schule. Damit auch das Projekt Velofreundliche Schule. Mit dem Schuljahr 2026/27 startet die Pilotphase. Fast 4000 Kinder und Jugendliche profitieren während eines ganzen Schuljahres von einem breiten Angebot rund um das Velofahren. Das Projekt soll die Sicherheit der jungen Velofahrenden stärken. Die teilnehmenden Schulen erhalten ein Label, das ihr Engagement auszeichnet. Initiiert wird das Projekt von Povelo Schweiz. Gemäss Povelo Schweiz umfasst die Pilotphase 9 Schulen unterschiedlicher Größe, Schulstufen und Umfeld in den Kantonen Zug, Zürich, Waadt und Genf und Bern. Und damit in die Stadt Bern. Hier starten über 12.000 SchülerInnen ins neue Schuljahr. Für die digitale Bildung stehen neue Geräte bereit. So die Stadt Bern. Hintergrund ist ein Entscheid der Stadtberner Stimmbevölkerung Anfang 2025. Diese hat der Erneuerung und Weiterentwicklung der Schulinformatik zugestimmt. Zwei bedeutende Schritte seien auf das neue Schuljahr umgesetzt. SchülerInnen des Zyklus 3 erhalten als persönliches schulisches Arbeitsgerät ein Windows-Notebook. Und im Zyklus 1 und 2 wird weiterhin mit iPads gearbeitet. Alle Lehrpersonen erhalten ein städtisch verwaltetes Notebook oder ein iPad zur Verfügung. Die Stadt Bern achte dabei auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen analogen und digitalen Lernformen und die altersgerechte Umsetzung der digitalen Bildung. Dies geschehe in Zusammenarbeit mit dem städtischen Gesundheitsdienst. Und damit wünschen wir allen Kindern und Jugendlichen einen guten Schulstart. Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss 10.45 Uhr, verantwortlich Simon Keller. Wir kommen noch zum Wetter. Es wird diese Woche wieder heiß mit Temperaturen von über 30 Grad. Morgen Dienstag wird es bis zu 32 Grad heiß, viel Sonne mit vereinzelten Wolken am Himmel.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Nun, im Spätsommer ist Erntezeit. Die warmen Monate haben auf den Feldern, den Gemüsegärten und den Obstbäumen allerhand Essbares heranreifen lassen. Ein guter Zeitpunkt also, um übers Essen zu sprechen. Woher kommt es? Wer hat es unter welchen Bedingungen produziert? Was ist überhaupt ein Nahrungsmittel? Mit solchen Fragen beschäftigt sich die Künstlerin Seraina Grupp. In ihrer Kunst stellt sie unter anderem Geschmackslandschaften her und will so Wissen über Ökologie und Landwirtschaft sinnlich vermitteln. Wie genau das geht und weshalb wir oft viel zu wenig über unser Essen wissen, darüber hat Noah Bio mit ihr gesprochen.
Seraina Grupp, was ist Ihr Lieblingsgeschmack?
Das wechselt die ganze Zeit, aber momentan, es passt sehr gut in diese Jahreszeit, mag ich den Geschmack von Feigenblätter sehr gerne. Und es ist auch ein bisschen ein weniger bekannter Geschmack, aber ich kann es sehr empfehlen, auszuprobieren.
Feigenblätter, das ist durchaus sehr interessant. Ich selber kann mir da gerade nichts drunter vorstellen. Wir werden später noch genauer darauf kommen. Der Grund, weshalb ich das frage, ist nämlich folgender. Sie arbeiten in Ihrer Kunst viel mit Geschmäckern, sei es beim Projekt Eat the City über die Stadt Biel und ihre Geschmäcker oder bei Geschmackslandschaften. Darauf gehen wir später, wie gesagt, noch genauer ein. Zuerst sprechen wir aber allgemein über diese Form von Kunst. Sie wollen damit agrarökologisches Wissen vermitteln. Vielleicht zuerst, damit wir alle wissen, wovon wir sprechen, was verstehen Sie unter agrarökologischem Wissen?
Genau, ich mag diesen Begriff von Agrarökologie sehr gerne, weil er eben auch genau nicht so genau definiert ist. Und je nachdem, wen man fragt, kommen da sehr verschiedene Antworten. Mir geht es persönlich sehr fest darum, dass wir mit agrarökologischen Prinzipien ein Lebensmittelproduktionssystem uns vorstellen können und uns auch mehr und mehr darauf hinzubewegen können, das allen erlaubt, qualitativ hochwertiges Essen in ihrem Alltag zu haben, aber gleichzeitig, dass sowohl soziale Kriterien, Arbeitsbedingungen etc. für LandwirtInnen sowie auch alle involvierten Personen eingehalten werden und auch, dass politische Arbeit diesbezüglich angepasst wird, Änderungen und Bewusstsein auch dazu kommen. Ich finde auch Bildung ist sehr wichtig in diesem Bezug. Wissen wir eigentlich, was wir essen? Also von dem her, ich bewege mich da hinher. Und als Künstlerin würde ich auch sagen, Agroökologie für mich ist ein ganzheitliches Konzept, was eben erlaubt, in sehr viele verschiedene Richtungen zu gehen. Und ich arbeite auch in verschiedenen Disziplinen. Und daher ist es mir möglich, all das zusammen in einen Topf zu werfen, sozusagen.
Es geht also um Wissen über Nahrungsmittel, über die Bedingungen, die sozialen, die ökologischen. Weshalb ist es Ihnen wichtig, dieses Wissen zu vermitteln?
Das ist eine gute Frage. Ich gehe oft gerne zurück zu sehr simplen Antworten. Und ich würde sagen, wir alle müssen essen. Wir essen circa 3-mal am Tag. Und deshalb ist es etwas, was in all unseren Alltagen sehr präsent ist. Ich denke, deshalb ist es auch wichtig zu wissen, was wir essen. Und das wissen wir tatsächlich nicht so genau. Sogar ich als jemand, der sich jeden Tag mit diesem Thema auseinandersetzt, ich könnte Ihnen nicht alle Namen nennen von den Personen, die mein Essen produziert haben, gekocht haben und so weiter. Und das wäre sozusagen eines meiner Ziele. Und die Kunst ermöglicht aber, da neuere Methoden und Techniken und Formate zu entwickeln, die näher an diese Realität hinkommen könnten. Ja.
Über die Kunst und was sie dazu beitragen kann, sprechen wir gleich. Ich will noch auf diesen Fakt eingehen, dass wir eben sehr wenig Wissen darüber haben, über unsere Nahrungsmittel. Nehmen wir schon nur einfach mal das Beispiel Gemüse. Wenn ich in den Supermarkt in meinem Quartier, da wo ich wohne, der am nächsten ist, gehe, dann finde ich rund ums Jahr mehr oder weniger dasselbe Gemüse. Nur ein kleiner Teil des Angebots wechselt saisonal. Woher das Gemüse überhaupt kommt, weiß ich nur, wenn ich genau hinschaue, und dann kriege ich einfach ein Land. Manchmal heißt das vielleicht noch, das ist aus der Region. Wie weit die gefasst ist, ist auch nicht klar. Inwiefern ist das symptomatisch für das Verhältnis der Gesellschaft zu Nahrungsmitteln und ihrer Produktion?
Ich merke persönlich in meinem professionellen Arbeitsalltag, dass das sehr symptomatisch ist und dass es nicht nur in der Schweiz, aber eben auch ein ganzheitlich globales Problem ist, dass die Geschichten von unserem Essen, was wir jeden Tag essen, mehr und mehr verschwinden, aber eben auch die Kultur dahinter. Es geht nicht nur darum, wo es produziert wird, sondern auch, was ist eigentlich unser Essen? Wie ist eine Karotte anders heute wie vor 100 Jahren, 200 Jahren? Wann begann das überhaupt, eine Karotte zu sein? Also was war die wilde Form einer Karotte auch? Diese Art von ganzheitlichem Verständnis für ein Essen, was wir essen, das wird sicher mehr und mehr abgebaut und auch durch momentane politische Anpassungen, Gesetzesänderungen zu Saatgut zum Beispiel, haben wir dieses Problem, dass ich sage manchmal, ist das überhaupt noch eine Karotte, was ich da kaufe? Und probiere aber auch rauszufinden, was wäre dann, also was würde ich denn sagen, ist zum Beispiel der Geschmack der Karotte, was mir dann erlauben würde zu sagen, ja, das riecht wie eine Karotte, sieht auch wie eine aus, aber es füllt mich auch wie eine Karotte. Also auch der Nährwert ist da. Und ich glaube, da müssen wir uns alle fragen, wo beginnt denn die Karotte und wo endet sie? Und natürlich dann auch auf alle anderen Dinge übertragen. Wie werden unsere Lebensmittel produziert und was akzeptieren wir als Essen? Und glauben wir zum Beispiel dem Supermarkt, dass ihr Essen essbarer ist als Essen, was man sonst findet, vielleicht auch im öffentlichen Raum oder in geteilten Gärten, wild gewachsen oder kultiviert? Das geht dann in so viele Richtungen, die ich auch in meinen Kunstprojekten dann verarbeite. Also ich konzentriere mich vor allem auf Essen, was eben nicht im Supermarkt gekauft wird, weil ich da die Geschichten finde, die ich erzählen will. Ja.
Es gibt ja zahlreiche Sensibilisierungskampagnen und verschiedene Möglichkeiten und verschiedene Versuche, Menschen auf dieses Thema zu sensibilisieren, eben auch diese Erhaltung, diese Fragen, die Sie jetzt angetönt haben, dass die präsenter werden im Alltag, dass sich dieser Bezug ändert zu Nahrungsmitteln. Viele davon arbeiten eben mit direkter Information, sei es schriftlich oder auditiv oder mit Filmen. Sie wollen das mit der Kunst machen. Was kann denn die Kunst zu dieser Sensibilisierung beitragen? Was Ansätze, die rein über den Kopf funktionieren, weniger können?
Ich würde vielleicht beginnen zu sagen, dass ich eine künstlerische Freiheit habe, dass ich mir selbst aussuche, woran ich arbeite, mit wem ich zusammenarbeite. Und das erlaubt mir, mich zum Beispiel darauf zu fokussieren, was sind denn unsere Gemeinsamkeiten in unserer Essenskultur? Also ich beginne oftmals damit zu sagen, wir alle wollen doch eigentlich gutes Essen essen. Und was wäre denn gutes Essen? Und da habe ich das Gefühl, dass mir die Kunst erlaubt, ohne Einschränkungen dieser Frage nachzugehen. Währenddem vielleicht andere Projekte, Organisationen, je nachdem, wo sie sich verorten, müssen auch ein bestimmtes Narrativ sozusagen treu bleiben, weil das ihre Richtung ist. Und wenn es eben um Essen geht, wenn es um Ökologie geht, fehlt dann oft die gesamtheitlich vernetzte Struktur dieser Narrative. Und die Kunst, würde ich sagen, nicht, dass es immer der Fall ist, aber uns ist diese Freiheit gegeben, selbst zu entscheiden, in wie viele Richtungen wir gehen und wie komplex diese Projekte werden dürfen. Und das ist für mich sehr wichtig und deshalb nenne ich mich auch immer schlussendlich Künstlerin, obwohl ich mich vielleicht auch als Gärtnerin bezeichnen könnte oder als Köchin oder als Sozialarbeiterin. Und also es gibt sehr viele verschiedene Richtungen, wo ich rein arbeite, aber ich berufe mich immer auf die Kunst, weil mir das dann wirklich erlaubt zu arbeiten, wie ich will und ja, mit den Themen und Personen, die mir wichtig sind.
Seraina Krupp, wir sprechen über Ihre Kunst, die versucht, agrarökologisches Wissen zu vermitteln und unser Verhältnis zu Nahrungsmitteln zu verändern oder einen neuen Anstoß zu geben dazu. Wie das genau aussieht, darüber wollen wir jetzt sprechen. Das aktuellste Projekt heißt Geschmacklandschaften. Wie sieht dieses Projekt genau aus?
Ich würde sagen, Geschmacklandschaften hat tatsächlich ein paar Unterprojekte. Und eines davon fand gerade kürzlich in der Region statt. Deshalb würde ich gerne kurz drüber sprechen. Es hieß Landwirtschaft ist Kunst mit Doppel-S. Und das begann auf dem Hof Farngut in Großaffoltern, wo ich mit der Künstlerin Alexandra Baumgartner zusammengearbeitet hatte und eine Intervention geformt habe für das Hoffest des Farngutes. Und dann haben wir uns entschieden, tatsächlich mehr Stimmen zu integrieren und ein Zine zu machen, also eine künstlerische Publikation. Und deshalb ist es ein sehr gutes Beispiel, weil das Farngut arbeitet mit agroökologischen Prinzipien in der Art und Weise, wie sie es verstehen, aber einzigartig auf einer schweizweiten Ebene. Und Alexandra und ich haben das als Inspiration genommen für unsere separaten Interventionen. Ich habe eine Geschmackslandschaft im Gewächshaus aufgebaut und nur mit Materialien inklusive auch den Essen vor Ort gearbeitet. Also ich habe nur verarbeitet, was da war und in dem Sinne dann eine Geschichte erzählt dieses Ortes. Und Menschen durften dann kommen und an diesen Geschmackslandschaften sich erfreuen beziehungsweise die probieren. Ich war auch präsent und konnte viele Fragen beantworten. Es gab viele sehr spannende Gespräche, was immer sehr wichtig ist in meinen Projekten. Und dann haben wir diese Publikation gemacht, wo wir noch viele mehr eingeladen haben, teilzunehmen, an ihre Stimmen, ihre Bilder zu teilen. Und ja, diese Publikation ist jetzt im Umlauf und wir haben schon sehr viel gutes Feedback bekommen, weil es eben dieses Thema Kunst und Landwirtschaft in einer sehr breiten Art und Weise repräsentiert, in den Prinzipien der Agroökologie auch.
Diese Geschmackslandschaft arbeitet also sehr stark mit dem Geschmackssinn. Die BesucherInnen konnten tatsächlich ihre Kunst essen und so einen sehr sinnlichen Zugang zu diesem Ort erhalten. Was haben Sie für Rückmeldungen dazu erhalten? Haben die Menschen tatsächlich agrarökologisches Wissen so viel sinnlicher aufgenommen?
Ich glaube, etwas vom Wichtigsten für mich ist, dass Menschen mit Neugier wieder gehen. Und das gelingt mir meistens, würde ich sagen. Schon nur, ich glaube, agroökologische Betriebe haben eine Vielfalt, die wir uns nicht mehr gewohnt sind. Und schon nur wahrzunehmen, dass auch zum Beispiel ein Ingwer in einem Gewächshaus wachsen kann in der Schweiz, da kamen dann sofort die Fragen so, woher kam denn der Ingwer? Und dann habe ich hinter mich gezeigt, der wächst hier, das ist die Ingwerpflanze. Und die meisten Menschen wissen nicht mal, wie die aussieht. Also Menschen aus der Schweiz, die in der Schweiz aufgewachsen sind. Es ist halt trotzdem eine Pflanze, die wir nicht unbedingt im Walde finden. Noch nicht, vielleicht. Und es gab aber auch viele Personen, die sehr berührt sind. Es geht eben genau nicht darum, eine Mahlzeit zu essen, sondern es ging darum, zu probieren, einen Geschmack wahrzunehmen mit dem Körper, aber auch eben sich zu fragen, was ist das, was ich hier esse? Und das war, glaube ich, der wichtigste Teil dieser Interaktion. Normalerweise, wenn man in einer Kunstinstitution ein Kunstwerk vorstellt, hat man eine sehr homogene Gruppe. Und auf dem Hof habe ich mich sehr darüber gefreut, dass das eben genau nicht der Fall war, sondern dass sehr viele Menschen aus verschiedenen Gründen da aufgetaucht sind und deshalb auch die Konversationen viel diverser waren.
Ich habe Sie eingangs nach Ihrem Lieblingsgeschmack gefragt. Sie haben Feigenblätter erwähnt, ein Geschmack, der den meisten wohl nicht so geläufig ist. Nun sind wir am Radio, hier ist es schwierig, rein übers Gehör einen Geschmack zu vermitteln, aber können Sie es trotzdem versuchen, den Geschmack ganz kurz zu beschreiben?
Ja. Das Feigenblatt ist eigentlich sehr ähnlich wie die Frucht, also so eine sehr reife Feigenfrucht. Es riecht sehr ähnlich, aber es hat die Süße nicht und es ist nussiger. Und das Feigenblatt ist essbar, verkochbar, kann als Backpapierersatz benutzt werden oder auch als zu einem Sirup verarbeitet werden. Und Feigenblätter gibt es meistens im Überschuss und deshalb ist es etwas, was ich gerne nach draußen mitgebe, und diese Sommernächte sind auch voll von diesem nussigen Geschmack von den Blättern. Genau. Mhm.
Dann sind einige HörerInnen jetzt vielleicht inspiriert, das auch zu versuchen. Vielen Dank, Seraina Grupp, für das Gespräch.
Das war die Künstlerin Seraina Grupp. Sie beschäftigt sich in ihrer Kunst mit Nahrungsmitteln und agrarökologischem Wissen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Info-Sendung vom Montag, den 10. August. Die erste Sendung nach der Sommerpause. Und wir senden montags bis freitags von 11 bis 11:30 auf Radio Rabe. Die Wiederholung ist jeweils um 18 Uhr. Für Feedback, Anmerkungen oder Kritik schreibt uns eine Mail an inforedaktion@rabe.ch. Alle Sendungen gibt es als Podcast zum Nachhören. Zur Sendung beigetragen hat Noah Piu und für heute am Mikrofon verabschiedet sich Simon Keller. Merci fürs Zuhören. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.